Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Mein Name ist Malte Dethier und ich sitze heute nicht allein am Tisch, sondern
wie sonst immer,
wir sitzen hier zu dritt am Tisch. Knut Nippe ist wie immer auch mit dabei. Guten Morgen, Knut.
Moin, Malte.
Und wir haben uns den lieben Jan Reitzner eingeladen.
Moin, auch von mir.
Denn das Jahr 2025 schreitet voran. Die Blätter fallen von den Bäumen und wir haben
gestern schon Weihnachtsfeier geplant.
Oha. Und bevor Knut allen Spekulatius aufgegessen hat, haben wir uns überlegt, wollen wir noch ein Thema in diesem Jahr auf jeden Fall verhandeln, weil es dieses Jahr ein Jubiläum hat, nämlich die Lutherschrift vom unfreien Willen. Und da Knut und ich uns immer als Luther-Experten genieren, aber vielleicht keine so großen in Wahrheit sind, haben wir uns einen echten Historiker heute eingeladen.
Genau.
Deswegen bist du heute hier, lieber Jan. Ich kenne dich, aber nicht alle, die uns zuhören, kennen dich. Kannst du ein, zwei Sätze dazu sagen, wer du eigentlich bist?
Ja, also eigentlich müsste man sagen Wien, Kopenhagen, wieder Wien, Emmendingen bei Freiburg, Wien, dann Osnabrück, Studium in Wuppertal, Tübingen, Jerusalem, Göttingen, da auch Promotion, Vikariat, Bex-Hövede bei Bremerhaven und jetzt zur Habilitation wieder in Tübingen. Das wäre sozusagen der Kurzablauf. Also ich habe den Doktor gemacht in Kirchengeschichte und sitze auch in der Kammer für Theologie der EKD und mache allerlei schöne Sachen und mache gerade meine Habilitation zur Klarheit der Schrift in Luthers großer Genesis-Vorlesung. Aber unterrichte auch in Tübingen und habe zuletzt gerade erst die Lektüreübung zu De Servo Arbitrio gemacht.
Habilitieren heißt, das ist so die Laufbahn in Richtung
Prof.
Prof könnte man werden, wenn man habilitiert.
Könnte man dann werden, ja.
Und du schreibst quasi dein zweites großes Buch über Luther. Das
Jawohl.
Heißt, du bist bei Luther drin und hast De Servo Arbitrio, also dieses Buch, um das wir heute
reden. Wenn er dann Prof ist, dann behaupten wir, Tischgespräche war für ihn ein ganz wichtiger Karriere-Sprungbrett.
Sehr gut.
Auf jeden Fall.
Warum lesen wir jetzt dieses Buch? Also warum?
Außer, dass es 500,
außer, dass es 500 Jahre alt ist. Also wieso?
Weil Luther selber sagt, dass es eins von seinen zwei besten ist. Mhm. Er sagt, es gibt eigentlich zu viele Bücher. Das sagt er zu einer Zeit, wo es gerade der Buchdruck gerade erst erfunden wird. Es gibt zu viele Bücher, es lenkt zu sehr ab. Man soll eigentlich nicht so viele Bücher lesen, sondern wenige gute Bücher immer oft. Und er sagt, von meinen Büchern könnt ihr eigentlich alles verbrennen, bis auf De Servo, also dieses vom unfreien Willen und den Katechismen, die zählt da zusammen. Also von ihm selber sehr hoch geschätzt, aber viel unbekannter. Wir werden noch darüber reden, warum das sich nicht so durchgesetzt hat. Aber nach seiner eigenen Meinung zusammen mit den Katechismen das, was von ihm übrig bleiben soll und gelesen werden soll.
Ich denke auch, es hat eine systematische Tiefenschärfe, die wenige seiner anderen Schriften haben, weil er wirklich ganz ins Grundsätzliche geht. Er sagt ja gleich zu Beginn schon, Erasmus, du hast den Hauptpunkt angegriffen. Nicht so was Nebensächliches wie den Ablassstreit oder so, worüber wir viel im Religionsunterricht vielleicht reden, sondern die Hauptsache. Mhm. Und deshalb wird er da auch sehr, sehr grundsätzlich und deshalb ist es gerade für theologische Debatten ein Grundlagenwerk bis heute.
Und es kommt auch ein Thema, was auch unter evangelischen Christen, die sich auch auf Luther berufen, die dann fast aufschrecken und sagen, was? Das sagt Luther, weil er auch Dinge, die so im frommen Bereich eigentlich völlig selbstverständlich sind, sagt Luther, nee, das ist alles Quatsch. Also das ist schon auch eine Überraschung und für manche vielleicht auch eine erschreckende Überraschung.
Ja, es gibt im Grunde, ringt er mit einem Gegenüber, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen, Erasmus. Es gibt also quasi zwei Seiten. Und wenn man, glaube ich, heute manchen sagen würde, auf welcher Seite würdet ihr denn stehen?
Ja.
Welche Seite ist eigentlich die richtige? Würden, glaube ich,
viele im frommen Bereich erstmal sagen, Erasmus, das ist doch das, was ich immer von der Kanzel höre.
Genau, das ist doch eigentlich ganz überzeugend. Das
und in meinen frommen Büchern und so.
Von daher ist das Buch, glaube ich, für manche Überraschungen gut. Und ich habe tatsächlich auch noch mal gelesen, wie viele Themen die Luther woanders bringt, kommen hier auch nochmal wieder vor. Also da fasst er auch viel zusammen, was man an anderer Stelle auch von Luther liest.
Ja, es ist auf jeden Fall ein sperriger, ein herausfordernder Luther, über den man stolpert. Und das, finde ich, macht auch dieses Buch so interessant, weil man eben durchgeht und dann denkt, huch, woher kommt denn diese tiefe Wahrheitsgewissheit, dass das auf jeden Fall etwas ist, sozusagen, was wirklich die Wahrheit ist. Huch, woher kommt diese starke Anschauung über die Erwählungslehre und über die Unfreiheit des Willens und so weiter. Also man stolpert fortwährend und das, finde ich, macht das Buch anspruchsvoll zu lesen und zugleich so unglaublich interessant.
Könntet ihr einfach für alle, die jetzt einschalten und sagen, okay, boah, das ist schon ganz schön steil, in ein paar Sätzen sagen, worum geht es in dem Buch? Ganz zentral. Was ist das Thema dieses Buches? Nur damit man, wenn man das noch gar nicht gehört hat, einfach mal weiß, worum es geht.
Ich fange mal an, weil du schlauer bist und mehr. Also, es geht darum, was ist der Teil Gottes und was ist der Teil des Menschen bei der Frage, wie man zum Glauben kommt. Da sagt Luther, da ist es notwendig zu wissen, was ich von Gott erwarten muss und was ich von mir erwarten muss. Und da legt er die Grenze anders. Also Erasmus sagt, der Mensch hat einen freien Willen, der sich für Gott entscheiden kann. Und Luther sagt, nee, hat er nicht. Das ist so der Punkt. Das Buch von Erasmus heißt Der freie Wille. Und die Antwort von Luther, die wir lesen, ist Der geknechtete Wille.
Mhm. Man kann vielleicht nochmal historisch auch hinführen. Es ist gerade dieses Verhältnis zu dieser Strömung des Humanismus. Also der gelehrten Leute, Erasmus mit seiner großen Edition des Neuen Testaments auf Griechisch. Naja, sozusagen, man hat das, die Bibel ja vor allen Dingen auf Latein gelesen, das ganze Mittelalter hindurch. Und er hat versucht, eben kritisch auch das Neue Testament auf Griechisch herauszugeben und damit zu arbeiten, mit dem Novum Testamentum Graece quasi. Und in dieser Linie gibt er auch viele andere Kirchenväter raus. Hieronymus ist gerade frisch von Erasmus herausgebracht worden, einer der großen Kirchenväter, um nochmal sozusagen das Latein zu heben dieser Zeit, weil Hieronymus als der große Stilexperte der Antike gilt. Und so ist Erasmus wirklich bestens vernetzt an verschiedenen Unis. Er kann zwar in Frankreich nicht promovieren, weil er unehelicher Sohn eines Priesters ist, wird dann aber später in Italien promoviert.
Ich dachte, Priester durften damals eigentlich nicht heiraten, oder?
Ja, also Erasmus hatte auch noch einen Bruder.
Unter gewissen Punkten konnten die trotzdem Kinder kriegen.
Okay.
Da machen wir mal eine extra Folge drüber.
Ja, aber genau. Also ein bisschen noch, wer ist dieser Erasmus eigentlich? Also man hört das ja immer, es gibt ja heute Erasmus-Studenten so, ne? Also da kennt man den Namen irgendwie noch, aber vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu. Du hast ja schon so ein bisschen Aufschlag gemacht, jetzt habe ich dich unterbrochen, wer dieser Erasmus eigentlich ist und was sein Anliegen so war.
Genau, und Erasmus kommt von diesem gelehrten Hintergrund, ist also ein Reformer. Das muss man sich klar machen. Erasmus will die römische Kirche reformieren. Und versucht das auf verschiedensten Wegen, wird auch sehr, sehr einflussreich, wird in England einflussreich, in Italien einflussreich, bis hin zum Papsttum. Ihm wird auch häufiger die Kardinalswürde angeboten, also dass er sozusagen bis in die höchsten Kreise aufsteigen könnte, bleibt aber immer dabei zu sagen, nee, wir brauchen Reformen innerhalb der Kirche. Also Erasmus ist jemand, der auch in De Libero Arbitrio nochmal ganz klar sagt, auch wenn ich es nicht verstehe, ich unterwerfe mich immer der römischen Kirche, konkret dem Papsttum. So, und diese Grundhaltung trifft auf diesen sehr gelehrten Geist. Und das ist das, was Luther, glaube ich, auch immer wieder zu so einer kognitiven Dissonanz führt. Und er sich denkt, wie passt das zusammen? Aber so muss man sich Erasmus vorstellen. Sehr, sehr gelehrt, aber eben auch mit starker Bindung ans Papsttum. Aber natürlich mit einem großen Reformanliegen innerhalb der Kirche. Und das sieht er nun gerade gefährdet durch Luther. Luther, der sozusagen eruptiv, los geht's, ja, es ist das beständige Schicksal des Wortes Gottes, dass es Chaos und Unruhe stiftet. So, und Erasmus sagt, wir sind gerade so knapp davor, hier wirklich was zu reformieren und du zerstörst jetzt alles durch deine Haut-drauf-Art.
Eigentlich könnte man sogar sagen, dass Erasmus ein Vorbereiter oder Wegbereiter der Reformation war, allein schon durch das griechische Neue Testament und dass ja zum Beispiel auch solche Leute wie Melanchthon, die dann in der Reformation mitwirken, das waren Schüler von ihm sozusagen. Mhm. Also die Reformation hat davon profitiert, dass es vorher diesen Humanismus gab, der sagte, nee, man muss das in den Ursprachen lesen. Aber so wie Luther das dann konkretisiert, genau, das hast du ja gesagt, da wird dann Erasmus unruhig.
Genau, der Humanismus ruft zurück ad fontes zu den Quellen, das nimmt die Reformation auf, der Humanismus übt auch scharfe Kirchenkritik, es gibt diese berühmte satirisch-ironische Schrift von Erasmus Julius vor den verschlossenen Türen, da geht es um den sogenannten Soldatenpapst Julius, der eigentlich lieber Soldat war als Papst und Erasmus kritisiert das in schärfsten, auch bis heute extrem unterhaltsamen Tönen. Also es gibt ganz vieles vom Humanismus, was direkt zur Reformation führt. Aber eben nicht alle Humanisten enden am Ende auch wirklich im reformatorischen Lager. Und Erasmus ist insofern auch eine tragische Gestalt, weil er am Ende sowohl auf dem Index steht der römisch-katholischen Kirche.
Echt? Die haben ihn auf den Index gesetzt?
Genau. Und er durfte nicht gelesen werden bis, ich glaube, 1960 oder so. Und andererseits aber auch in den evangelischen Gebieten als der böse Ketzer galt, weil er in De Servo Arbitrio so von Luther angegriffen wurde. Und das ist insofern das traurig-tragische Schicksal von Erasmus, irgendwo zwischen den Fronten begraben zu liegen.
Du hast das gesagt mit dem Erasmus-Programm, ja, das liegt eben an diesem, weil er der Big Brain war und das war auch damals sein Ruf. Ja, also als seine Schrift, also er war der größere Name als Luther, als die Schrift rauskam.
Also Erasmus setzt die an und schreibt im Grunde ein Buch gegen Luther. Also er schreibt das Buch De Libero Arbitrio, zu Deutsch, wir müssen ja immer jetzt über,
ja.
Wir sind jetzt hier schon gerade so im Modus der freie Wille. Und das richtet sich ja gegen Martin Luther. Warum macht er das? Warum? Also das ist ja schon ziemlich provokant, sich hinzusetzen und ein Buch zu schreiben, das sich mit jemandem anders sehr aktiv auseinandersetzt. Wieso tut Erasmus das?
Ja, ich glaube, das hat einen historischen Vorbau, wenn man so will. Ja. Martin Luther fängt sehr, sehr früh an, schon in den frühesten Thesen rein, 1516, 1517, genau in diesem Punkt, und zwar in der Tradition von Augustin und auch von Paulus, ganz scharf die Gnadenlehre zuzuspitzen. Es ist alles Gnade, sola gratia, wenn man es so auf den Punkt bringen will. Und das entwickelt Luther immer weiter und weiter und weiter. Also insofern, da gibt es diesen Vorbau. Und schon in ganz frühen Briefen, ich glaube 1519, schreibt Spalatin schon an Erasmus.
Herr Spalatin.
Spalatin ist sozusagen auch jemand, der in Wittenberg unterwegs ist und politisch auch sehr einflussreich ist am Hof.
Also ein Freund von Luther.
Ein Freund von Luther. Und der schreibt eben an Erasmus, ja, Martin Luther habe deine Erbsündenlehre kritisiert. Da kommen wir schon zum zweiten großen Thema, dass Martin Luther eben sagt, nee, der Mensch ist eben nicht so ein bisschen gut und ein bisschen schlecht und eigentlich schon gut, sondern er ist wirklich von Grund auf verdorben, entstellt durch die Erbsünde. So, also da zeichnen sich schon Konfliktlinien an. Erasmus hält sich aber zurück. Erasmus wird dann gedrängt, natürlich von Seite der Amtskirche zu sagen, es muss jetzt mal jemand gegen Luther schreiben und du bist der Mann, auf den die Leute hören würden. Scharenweise werden deine Schüler jetzt auf einmal Reformatoren. Du musst sie zurückrufen, du musst dich jetzt mal hier zu Wort melden. Und tatsächlich, aber wenn man überlegt, 1519 fängt das an, bis 1525 ist eine lange Zeit, man überlege, was da alles passiert, hält sich Erasmus sehr, sehr lange zurück. Mhm. Und deshalb waren viele so, ja, ist er vielleicht doch reformatorisch, wie auch immer, er war eigentlich genötigt, irgendwo anzugreifen. Mhm. Der Druck wurde irgendwann zu groß und deshalb schreibt er eine Schrift, die er, glaube ich, selber auch noch sehr vorsichtig zurückhaltend formulieren wollte. Es war jetzt kein polemischer Frontalangriff.
Man weiß nicht so recht. Also so ist ja seine Haltung auch immer. Manches ist schwierig.
Das ist genau der Unterschied zu Luther eben. Da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen bestimmt. Dass Erasmus eben immer sagt, ja, es gibt voll viele Argumente dafür, dass es die Gnade ist. Es gibt aber auch Argumente dafür, dass der Mensch irgendwie mitwirkt. Und natürlich ist die Hauptsache Gnade, aber so ein bisschen vielleicht doch der Mensch. Aber so genau weiß man es nicht. Und du, Luther, bist immer so scharf und so polemisch und zack, 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 zack. Als guter Gelehrter müssen wir erstmal differenzieren, vorsichtiger formulieren. Und das tust du nicht, Luther. Und das ist eigentlich sein einziger. Und das ist ja doch ein sehr, sehr vorsichtiger Vorwurf eigentlich an Luther.
Ich fand das nochmal so krass am Ende von Luthers Antwort dann, dieser geknechtete Wille, der unfreie Wille, wie Luther quasi die verschiedenen Haltungen nochmal gegenüberstellt. Also Luther sagt am Ende, Erasmus, du machst es so, du legst im Grunde auf den Tisch die verschiedenen Meinungen. Es gibt die Meinung, es gibt die Meinung, die Meinung. Und du sagst dem Leser, er darf wählen. Welche Meinung überzeugt dich am meisten beim unfreien Willen oder Willensfreiheit? Bei mir, ich mach's anders, sagt Luther. Das ist die Wahrheit und diese hast du zu gehorchen.
Jawohl.
Und ich würde sagen, im Jahre 2025 haben wir, glaube ich, erstmal Sympathien eher für die Haltung von Erasmus zu sagen, Moment, die Frage mit der Willensfreiheit, das ist doch eine komplizierte Frage. Da gibt es verschiedene Argumente, die mal so sauber auf den Tisch zu legen und den Leser am Ende ein Urteil fällen zu lassen, den Podcast-Hörer. Das finden wir doch erstmal sympathisch. Aber Luther geht anders mit um. Und ich glaube, wir müssen erstmal herausarbeiten, warum Luther das so macht.
Ich glaube schon, da muss man sich auch gucken wieder, auf welche Schrift Erasmus vor allen Dingen sich bezieht. Und das ist die sogenannte Assertio Omnium Articulorum, die Wahrheitsbekräftigung aller Artikel, die Papst Leo in seiner Bulle verdammt hat. Also, aus Rom kommt diese berühmte Bannandrohung und dann auch die Bannbulle.
Was ist eine Bannbulle? Entschuldigung, ich bin heute der einfach...
Nee, das bin ich, das war unser... Also
eigentlich du, ich bin heute du, oh Gott.
Nein, grundsätzlich bin ich das. Aber die Frage ist trotzdem, genau, was...
Also sozusagen, Martin Luther wird gesagt, wenn er nicht von seinen Lehren Abstand nimmt, dann wird er ausgeschlossen aus der römischen Kirche. Also er wird sozusagen mit dem Kirchenbann belegt, kein Abendmahl mehr für ihn, er darf nicht mehr das Patenamt ausüben, geschweige denn predigen, sonst was.
Und das bedeutet, er ist verloren. Also das ist ja, also er wird, er ist vom Heil ausgeschlossen. Ja,
genau. Es gibt kein Heil außerhalb der Kirche, nulla salus extra ecclesiam, und das bezieht sich auf diese Institution, die hierarchisch im Papstamt gipfelt, und deshalb ist es ein Riesenproblem, wenn man da ausgeschlossen wird. Martin Luther könnte jetzt ja darauf reagieren und sagen, boah, Freunde, ihr habt mich hier und da falsch verstanden, ich wollte eigentlich gar nicht so sehr und da habe ich auch mal übertrieben. Martin Luther antwortet aber mit einer Wahrheitsbekräftigung aller Artikel. Also er stellt sich zu allen Artikeln, die verdammt wurden, und sagt, nur in Einzelnen habt ihr mich falsch verstanden. Ihr habt nämlich gesagt, dass ich nur einige Artikel von Jan Hus toll finde. Eigentlich finde ich die alle toll. Und Jan Hus ist nun jemand, der gerade so verdammt wurde und verbrannt wurde. Also Martin Luther legt nur noch mal drauf.
Und er verbrennt das Ding, ne?
Er verbrennt das Ding. Gemeinsam mit dem kanonischen Recht, mit dem Kirchenrecht, vor dem Elstertor in Wittenberg wird es verbrannt. Und das ist sicherlich, war früher auch ein großer Reformationsfeiertag. Der Echt? Tag, an dem Martin Luther die Bundes
Das ist verbrannte. So, als würdest du heute in Amerika die amerikanische Flagge öffentlich verbrennen. So ein Protest war das. Also es hieß den Mittelfinger nach Rom zeigen.
Mindestens das, ja.
Und in einem Buch nochmal einen drauflegen. Ja, genau. Also Luther eskaliert auf seine Art, also oder reagiert auf Eskalation Roms.
Genau, er reagiert auf die Eskalation Roms und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Ich meine, Luther macht hier einen Prozess durch. Zu Anfang ist es ja sozusagen eher noch eine Thesenreihe. Und zu Anfang ist Martin Luther ja auch immer noch sehr, sehr gewillt zu sagen, nee, wenn ihr jetzt von der Heiligen Schrift her mich widerlegt und Vernunftgründe anbringt und so weiter und so fort, ich bin sofort bereit irgendwie, aber ihr müsst mir halt irgendwas inhaltlich bieten. Und es spitzt sich dann immer mehr zu, dass Martin Luther in seinen Positionen so fest wird und so gewiss wird, immer mehr feststellt, da kommen keine biblischen Argumente. Ich warte jetzt schon seit Jahren. Ja. Wo sind eure Bibelstellen, Freunde? Dass er sich immer sicherer wird.
Luther antwortet ja nicht gleich auf die Schrift von Erasmus. Er lässt sich Zeit. Wie kommt das?
Ja, ich glaube, darauf gibt es mehrere Antworten, die man geben kann. Der erste ist, dass das Jahr 1525 einfach ein total wildes Jahr ist. Anfang des Jahres kommen die 12 Artikel der Bauernschaft raus. Es ist ja auch das Bauernkriegsjubiläum, wenn man es Jubiläum nennen möchte.
Was heißt Bauernkriegsjubiläum?
Das heißt, dass die Bauern, ich versuche mich kurz zu machen, das heißt, dass die Bauern ja unter enormen juristischen Benachteiligungen damals gelitten haben. Also in vielerlei Hinsicht Leibeigenschaft, Sklaverei ausgesetzt waren, unwürdigsten Behandlungen, kaum Rechtsmöglichkeiten dagegen hatten. Und Luther sagt, die Anliegen der Bauern sind prinzipiell berechtigt, aber die Bauern wollten eben dazu auch noch Aufruhr, Revolution. Bewaffneten sich also und stürmten dann zum Teil unter sehr blutigen Vorzeichen bestimmte Burgen, Festungen und so weiter. Dagegen wendet sich Luther ganz intensiv gegen die räuberischen und mörderischen Rotten der Bauern, schreibt er an und sagt eben, dass die Fürsten jetzt wieder die Ordnung herstellen sollen und das durchaus mit einer Wortwahl, die uns heute vielleicht auch fremd wäre, sage ich es mal ganz vorsichtig. Also das ist ein Riesenthema, ja, da gibt es auf einmal eine Revolution und die ganze bestehende Ordnung gerät ins Wanken.
Und wenn ich mal kurz dazwischen grätschen darf, das hat ja, also da geht es einmal natürlich um gesellschaftliche Ordnung und Bedrohung und so weiter, aber es geht auch um die Sicht der Reformation. Also was bedeutet die Reformation? Die Bauern haben sich erst gefreut, dass Luther gesagt hat, ihre Anliegen sind berechtigt und haben das vielleicht eher als Verrat empfunden, dass er sagt, nein. Es gab aber auch Leute, die gesagt haben, die Anliegen der Reformation sind gut, aber guck mal, was daraus wird. Ja, also das wird verbunden, dass man also auch sagt, Reformation führt also zu Volksaufständen und die Leute fangen an, jetzt hier die Burgen zu stürmen und so weiter. Also da gehen verschiedene Problematiken und Dynamiken ineinander.
Viele haben dann eben auch gehofft, dass Martin Luther jetzt im Nachklang vielleicht mal ein bisschen ruhiger und milder wird. De servo arbitrio ist dann der Beweis, dass Martin Luther keineswegs sagt, nach dem Bauernkriegen werde ich jetzt milder und harmloser oder sonst wie, sondern ganz im Gegenteil, er bleibt bei dieser Schärfe. Also ich glaube, das ist ein Riesenthema, was das Ganze ja auch, man muss auch sagen, persönlich, Martin Luther hat in diesem Jahr geheiratet. Es ist sozusagen auch das 500-Jahr-Jubiläum
seiner Hochzeit. Eine Nonne hat er geheiratet. Ein Mönch hat eine Nonne geheiratet. Das war Skandal im Quadrat, ja, also weil das ging ja, also das war sozusagen doppelter Versprechensbruch und da gab es auch Leute, die gesagt haben, na da sieht man doch jetzt mal, wie verlottert moralisch die Reformation ist. Wobei Luther ganz glücklich war mit seiner Frau, glaube ich. Also, aber trotzdem, das ist, also wenn du da so für angegriffen wirst, das ist ja auch, macht ja auch was mit dir.
Wir können jetzt noch über 1000 andere Sachen reden. 25 war einfach ein total dichtes Jahr. Und Martin Luther ist sozusagen richtig viel in Arbeit. Ich glaube, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich auch, Martin Luther steht jetzt vor der Frage, wie scharf reagiere ich auf Erasmus? Mhm. Er hätte ja auch genauso zurückschreiben können. Und man merkt, finde ich, bei der Servo Arbitio diese riesen Hochschätzung für Erasmus. Bei Luther durchaus. Ja, man darf sich nicht zu sehr blenden lassen davon, dass er natürlich auch polemisch hier und da austeilt.
Ist gut.
Ja. Aber es gibt sie, glaube ich, diese Hochschätzung für den humanistischen Gelehrten durchaus noch.
Ich glaube sogar nicht nur Hochschätzung, sondern ich glaube, er ist auch eingeschüchtert von ihm. Das ist jetzt meine These. Ich glaube, dass er doch gegen so jemand ist er noch nicht angetreten.
Luther bringt dafür in seinem Buch selber ein schönes Bild. Er sagt, das hat was mit Mist und Gold zu tun. Ja. Er sagt, bei mir, Luther, ist es so rum, ich bin nicht der große Rhetoriker, ich kann auch nicht so schön Latein, meine Sprache, das ist äußerlich eher Mist. Aber inhaltlich ist das ziemliches Gold, was ich zu sagen habe. Bei dir, lieber Erasmus, ist es andersrum. Du bist ein wunderbar begabter Rhetoriker, deine Sprache, das ist Gold. Aber was du inhaltlich hier über die Gnade Gottes und den freien Willen sagst, ist Mist.
Ja, und trotzdem merkt man, wie Luther auch versucht, auch so antike Schriftsteller zitiert und irgendwie, also auch versucht so ein bisschen zu zeigen, dass er auch.
Ich kann auch mitspielen, ja. Ich kann ja auch mitspielen.
Ich finde, man merkt schon, dass er schon ein bisschen eingeschüchtert ist. dass er sich Mühe gibt, dass er besonders gebetet hat. Gib mir die richtigen Worte vor ihm schreiben. Aber gut, das ist jetzt nur meine These.
Und man muss halt auch sagen, das ist eines der heißesten Themen theologischer Forschung durch das ganze Mittelalter hindurch gewesen. Die Frage nach dem Gnadenstreit. Ja, ich könnte jetzt hier allerlei Namen reinwerfen. Gabriel Biel, Duns Scotus, Thomas von Aquin. Alle haben sich bei diesen Themen ausgekämpft, ja, die wir für die großen Gelehrten des Mittelalters halten würden. Und natürlich jetzt genau da anzutreten, ist eben auch nochmal was anderes. Es ist eben nicht mehr nur Bezirksliga, sondern es ist Champions League. Es ist eigentlich eher Olympia quasi. Ja. Und dann nicht bei irgendeiner Sportart, sondern bei der, die alle machen wollen. Da hat er, glaube ich, großen Respekt. Aber in der Tat würde ich auch sagen, philosophisch und logisch hat Martin Luther schon auch alles gezückt, was er kann, und zeigt, er kann es auch. So wurde er auch, glaube ich, wahr und ernst genommen.
Ich würde gerne mit euch mal in das Werk selber reingehen. Wir haben jetzt schon viele Vorreden gemacht.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich diese Schrift anguckt, ist, würde sagen, fast zwei Drittel dieser Schrift sind Auslegung von Bibelstellen. Also Erasmus und Luther betteln sich um Bibelstellen, wie man die zu verstehen hat. Aber gerade vorweg sagt Luther auch noch einiges Grundsätzliches. Und über diese grundsätzlichen Dinge möchte ich gerne mit euch sprechen, weil ich glaube, das lohnt sich sehr, das zu vertiefen, weil Luther da so die Grundlagen legt. Jan beglückt uns heute mit vielen lateinischen Worten hier. Aber um ein weiteres lateinisches Wort kommen wir nicht herum, nämlich Assertio heißt das.
Gesundheit.
Wahrheitsbekräftigung steht in einer Übersetzung. Und das ist Luther unglaublich wichtig. Und vielleicht können wir einmal klären, was dieses Wort eigentlich bedeutet und warum das Luther so wichtig ist und warum das vielleicht auch nicht nur Luther wichtig ist, sondern irgendwie für unseren Glauben einen Unterschied macht. Wer von euch traut sich da, den Auftakt zu machen?
Da bin ich jetzt eingeschüchtert.
Ich kann gerne den Anfang machen. Wir hatten das ja schon einmal kurz mit der Assertio in der Wahrheitsbekräftigung der zu Unrecht von der Bulle verdammten Artikel. Und genau diesen Begriff greift Luther ja nochmal auf. Ja, es sagt sogar, um nochmal was Lateinisches zu sagen, tolle Assertiones et tulisti Christianismus. Nimm die Wahrheitsbekräftigung weg und du hast das ganze Christentum eingerissen. Oder nochmal hinterhergeschickt, der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Spiritus Sanctus non est Skepticus. Also es geht darum, ich kann am Ende sagen, ja, vielleicht dieses oder jenes, man ist sich unsicher, die einen sagen dies, die anderen das, bleib mal vorsichtig, das wäre Erasmus, bisschen zugespitzt. Oder man kann eben wie Luther sagen, die Heilige Schrift ist hell und klar, sie ist klarer als die Sonne selbst. Und deshalb ist es auch sozusagen hier sonnenklar, was sie meint und was sie sagt, weil sie sich selbst auslegt, weil sie sich selbst offenbart. Auch darüber werden wir noch in einer späteren Folge reden. Und deshalb braucht es sozusagen einen Glauben, der Dinge festhält und bekräftigt und sagt, ja, wahrhaftig, es ist Gottes Gnade, Punkt.
Ich glaube ja, man kann Assertio gut mit Knut erklären, was das eigentlich bedeutet, weil es gibt manchmal, das muss ich jetzt unseren Hörern erzählen, da rufe ich Knut an und will natürlich mit ihm so ganz hochtheologische Sachen besprechen. Und dann sagt Knut zu mir immer, hast du schon gehört, Malte, neues Switch-Spiel hat so gute Bewertungen, also die Videokonsole Switch ist um Längen besser als die PlayStation. So, und das sagt Knut mit einer Entschiedenheit, mit einem Werf, aber natürlich auch mit einem ironischen Unterton.
Weil Malte ein PlayStation-Jünger
ist. Ich habe eine PlayStation, Knut hat eine Switch und er sagt, nein, die Switch ist die eindeutig bessere Konsole. Er macht es mit Augenzwinkern. Vor 10 Jahren kannte ich noch Leute, die haben es ohne Augenzwinkern so gesagt, jeder muss ein Apple haben. Apple ist so viel besser als alle Windows-Geräte. Das ist, also, es gibt die Wahrheit und man bringt es ins Gespräch als Wahrheit ein. Das ist, glaube ich, assertorische Rede, ne? Also, Knut,
ja, jetzt runzel ich aber die Stirn. Also, du gibst das völlig korrekt wieder und ich stehe auch zu allem, was ich sage. Aber tatsächlich, das würde ich jetzt nicht als Vergleich für die Assertio der Schrift nehmen. Denn da geht es nochmal um was ganz anderes. Und, also, ich finde, Jan hat das sehr gut erklärt. Ich würde es vielleicht einschränken. Ich würde sagen, es gibt Sachen im Christentum, wo man sagt, ja, da gibt es die Meinung und die Meinung. Aber es gibt Sachen, finde ich, da muss es klar sein, dass das ist keine Frage nach, da gibt es die Meinung und die Meinung und da gibt es den Spielegeschmack und den Spielegeschmack. Ja. Sondern es gibt Sachen mit der Frage nach dem Heil, mit der Frage der Zuverlässigkeit Gottes. Ja, denn die steht auf dem Spiel, wenn Gott etwas zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben.
Das ist der Punkt.
Das ist, da gibt's nicht, ja, die einen sagen so, die anderen sagen so, sondern das ist das, wo der Heilige Geist was bezeugt, sagt man, darauf kann man sich verlassen und da wird jetzt hier auch nicht noch lange drüber diskutiert.
Und deshalb sollte man sich auch nicht täuschen, in der Servo Arbitrio ist auch der Seelsorger Luther am Werk. Mhm. Es ist eben nicht nur der Theologieprofessor, es geht am letzten Ende auch um die Frage der Heilsgewissheit. Darf ich mich darauf verlassen, dass dieser Gott mich zum Ziel bringt? Darf ich mich darauf verlassen, dass nichts die Liebe Gottes aufhält? Oder ist das sowas, wo die meisten so sagen, manche aber auch so? Also am Ende steht wirklich auch eine tiefe seelsorgerliche Frage im Raum, auf die Luther hier antwortet. Und ich glaube, auch das erklärt seine Werf und seine Entschlossenheit. Es geht hier wirklich um ein seelsorgerliches Problem, eine seelsorgerliche Herausforderung.
Und dass er sagt, es gibt Themen, die eignen sich nicht für dieses akademische, ja, Switch und PlayStation ist ja eine Geschmacksfrage, ja. Mhm. Also entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Und es gibt sozusagen die Sache der akademischen, was spricht hierfür und was spricht dafür. Und da kann man so objektiv drüber diskutieren. Das ist dann keine Geschmacksfrage, sondern so ein objektives, so eine Meinungssache. Und er sagt, nee, die Heilsfrage ist keine akademische Sache, über die man so und so, sondern das ist eine Frage, da hat Gott gesprochen, da hat Gott eine Zusage gemacht und das gilt.
Genau, das ist eben auch immer die Frage, die Luther in letzter Konsequenz stellt, sagt die Heilige Schrift das oder sagt sie es nicht? Genau, es gibt sozusagen Themen, die sind uns noch nicht geoffenbart, da kommt er auch am Ende zu mit dieser Drei-Lichter-Lehre, darauf werden wir bestimmt auch nochmal zu reden kommen. Bestimmte Dinge sagt uns die Bibel nicht, woher kommt das Böse? Warum sind so wenige erwählt und warum sind genau die erwählt und jene nicht? Und solche Fragen. Viele Dinge, über die Heilige Schrift keine Auskunft gibt und dazu sage ich auch nichts. Aber es gibt Dinge, die sagt die Heilige Schrift und zu denen stelle ich mich. Ja? Und das ist Wahrheitsbekräftigung, zu sagen, die Bibel hat recht. So, und ich stelle mich zu der Bibel, weil sie letzten Endes von Gott verbürgtes Wort ist.
Um noch einmal doch zurückzukommen zu PlayStation und Switch, ich lasse da nicht nach. Genau, Luther sagt in seiner Schrift auch, es gibt Dinge, da ist es völlig albern, solche Wahrheitsbekräftigung einzubringen.
Genau. Ja.
Wie in solchen Fragen jetzt. Aber es gibt eben Dinge, da muss man es tun. Und ich glaube, was ich so spannend finde, ist, dass er nicht nur sich inhaltlich mit Erasmus auseinandersetzt, sondern auch die Art und Weise kritisiert, mit der Erasmus an das Thema rangeht. Er sagt an einer Stelle, Erasmus, du bist kälter als Eis. Du behandelst das wie so eine nüchterne Frage. Ich kenne das ja auch noch so, vielleicht kennen das manche Hörer auch noch. Im Jugendkreis früh hat man immer überlegt, welche Themen könnten wir mal diskutieren. Und dann kann man ja mal diskutieren über den unfreien Willen. Aber eigentlich hat man Spaß am Diskutieren. Und man sucht sich quasi irgendein Themenfeld, anhand dessen man den eigenen Spaß am Diskutieren mal so durchexerzieren kann. Aber Luther sagt, das ist keine Frage, die sich für so eine Diskussion eignet, sondern das geht um mich, das geht am Ende sogar um Gottes Zusagen. Ne? Es ist Gott verlässlich. Von daher, Erasmus, die ganze Art und Weise, wie du es angehst, sagt er, ist schon Grütze.
Ja, und ich glaube natürlich auch, weil Martin Luther das selber erfahren und erlitten hat. Eine Art der Theologie, die dich letzten Endes immer im Ungewissen lässt, ob du nicht doch noch mehr tun solltest, ob du nicht doch noch mehr brauchst, ob du das wirklich am Ende reicht, ob du sozusagen. Und diese Art hat Martin Luther, glaube ich, am eigenen Leib durchlitten und er weiß, wie schlimm es ist, wenn man am Ende sich nicht darauf verlassen kann, dass das, was in der Bibel steht und was Gott uns dort offenbart, wirklich zutrifft und eintrifft. Also.
Denn das ist ja das Argument von Erasmus, eigentlich zu sagen, es gibt Bibelstellen, die sagen, am Ende ist es Gnade. Es gibt aber Bibelstellen, die sagen, wir sollen dies und das tun. Weil man es nicht weiß, gehen wir lieber auf Nummer sicher und deswegen hältst du lieber alle Gebote. Mhm. Und deswegen endet man dann doch in einem Christentum, das sehr stark darauf basiert, Regeln einzuhalten. Und das ist, finde ich, schon auch ein interessanter Aufbau, dass Erasmus beginnt eigentlich mit dem freien Willen, endet aber am Ende bei einem ziemlich unfreien Menschen, der am Ende doch in seinem Christentum ganz viele Regeln halten und befolgen soll. Luther tut es andersrum. Er beginnt bei dem unfreien Willen und einem freien Gott und endet am Ende bei der großen Freiheit des Menschen, die darin besteht, dass es nämlich nicht in seiner Hand liegt und er nicht die ganzen Regeln abarbeiten muss.
Und sich auch eben nicht dem Papsttum unterwerfen muss, weil wenn sozusagen die Heilige Schrift hell und klar ist, dann ist ja sozusagen logisch, dass es eine Wahrheitsbekräftigung gibt und ich letzten Endes kein Lehramt mehr brauche. Erasmus hingegen unterwirft sich ja eben gerade wieder der kirchlichen Hierarchie und auch darin ist sozusagen am Ende des Tages ja wieder, wenn man so will, ein großer Freiheitsverlust eingetreten. Und das kann man, glaube ich, an verschiedenen Beispielen durchexerzieren.
Das finde ich, können wir nochmal, wir machen ja jetzt ein paar Folgen darüber, aber dieses, wie auf der Waage die Sachen mit Freiheit und Unfreiheit an unterschiedlichen Stellen sind. Mhm. Ja, also das finde ich sehr interessant.
Und kannst du das einmal ausführen, was du damit meinst?
Ja, du bist eben drauf, dass Luther bei der Unfreiheit beginnt, wo der Mensch unfrei ist, was in einem Ergebnis zu einer Freiheit an einer anderen Stelle führt.
Ja.
Und bei Erasmus ist genau auf dieser Ebene das Verhältnis andersrum. Erasmus redet darüber, was der Mensch alles frei entscheiden kann, also sich für Gott oder gegen Gott entscheiden kann, was Luther leugnet, was bei Erasmus im Ergebnis dazu führt, dass du aus Angst lieber drei Regeln mehr einhältst als zu wenig.
Ja.
Also so. Und die, aber trotz, genau, also Jan hat es schon gesagt, diese Grundstruktur, dass die Freiheit und die Unfreiheit an unterschiedlichen Stellen aufkommen, auch also sich auch bedingen. Das, finde ich, könnte man an mehreren Stellen sich nochmal angucken.
Wir haben schon gesagt, es soll nur der Auftakt sein. Wir machen nämlich einen Vierteiler.
Wirklich?
Ja, wir haben uns überlegt, wir machen 4 Folgen zu dieser starken Martin-Luther-Schrift. Ich hätte tatsächlich eine Frage an euch mal ganz praktisch. Wenn jetzt manche unserer Hörer sagen, oh, das klingt echt spannend und ich will mich damit selber beschäftigen, ich würde das gerne mal lesen. Wie kann man eigentlich diese Schrift lesen? Martin Luther hat sie ja nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Latein. Also das war damals
deswegen
so.
Deswegen geben wir immer an und sagen immer De Servo.
Das ist der Originaltitel. Das ist der Originaltitel.
De Servo Arbitrio und das abgekürzt De Servo.
Wo kann man dieses Buch finden?
Es gibt verschiedene Ausgaben. Ich finde, also sehr leicht zugänglich ist hier so eine Paperback-Ausgabe im Bethanien Verlag vom Unfreien Willen. Die kostet, glaube ich, so 17 Euro. Und da hat man das nur das Deutsche. Malte hat die Angeberausgabe Lateinisch-Deutsch.
Die Lateinisch-Deutsche Studienausgabe, die ist auch noch verhältnismäßig erschwinglich. Das ist so eine weiß-rote Martin-Luther-Lateinisch-Deutsche Studienausgabe. Da findet man den lateinischen und deutschen Text nebeneinander. Das ist für die da etwas tiefer einsteigen wollen.
Und nochmal Tipp für diejenigen, die irgendwo studieren. Über fast alle Bibliotheksnetze kann man sich das E-Book auch runterladen.
Ja, also das E-Book gibt es auch sehr günstig in einer bisschen altmodischen Übersetzung, auch bei Hugendubel und so weiter, glaube ich, für 1,99. Das findet man. Vielleicht, ich kann nächste Folge erzähle ich warum. Aber vielleicht für die, die jetzt sagen, sie fangen an. Mein Tipp wäre, ausnahmsweise, ich bin sonst sehr dagegen, ausnahmsweise dieses Buch von hinten anzufangen. Und wenn man sich diese Bethanien-Ausgabe kauft, dann vielleicht mit dem Fazit anzufangen. Oder mit Kapitel die biblische Lehre vom unfreien Willen. Aber eigentlich mit dem Fazit. Also wie man es sonst nicht machen soll beim Krimi. Also ich erzähle nächstes Mal warum. Also man darf es auch anders, aber wer es schwierig findet, meins ist der Anfängertipp.
Mein Tipp wäre zu sagen, das allermeiste Gold ist schon am Anfang. Und dann kommt sehr viel über Bibelstellenauslegung. Von daher, wenn einen das abschreckt, dass das nämlich in Deutschen außer 250 Seiten sind, man kann sehr viel abschöpfen, wenn man auch die ersten 50 liest. Wer aber das darf
ja,
nicht
Malte,
zu laut sagen.
Malte ist zugeübt, das ist ein alter Text. Man sagt ja auch bei wissenschaftlichen Monographien oder so weiter, weißt du? Also wenn man deine Doktorarbeit lesen würde. Und man hätte nicht viel Zeit, dann würde man doch das Abschlusskapitel lesen, oder? Wo du dein Ergebnis präsentierst.
Dem möchte ich nicht widersprechen.
Ja, und so wie ihr Detje lest, so lest auch Luther.
Ja, mein Tipp wäre noch zu sagen, das ist Slow Food für die Seele. Also wer sozusagen dieses Buch schnell mal überfliegen will, der wird, glaube ich, ganz schnell enttäuscht sein und nicht mehr nachkommen. Sondern wirklich sich bewusst Pausen machen, vielleicht eine Bibel daneben legen und tatsächlich mal ein paar Bibelstellen nachschlagen oder so, dass man es nicht so in eins durchliest, wie man irgendwie einen schnellen Krimi liest. Ich glaube, dann stolpert man ein bisschen. Ja. Also ein bisschen Entschleunigung braucht es, glaube ich. Also sucht euch irgendwie ein Umfeld, wo nicht gleich das Handy wieder klingelt oder sonst wo und ein bisschen entschleunigt langsam.
Genau, lieber über 3 Monate lesen als über 3 Wochen.
Dann freue ich mich, dass wir den Auftakt heute gemacht haben. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Wenn ihr die Tischgespräche unterstützen möchtet, wir freuen uns über Bewertung des Podcasts auf Spotify, auf iTunes. Das hilft, dass die Tischgespräche sichtbar bleiben und auch andere diesen Podcast entdecken. Martin Luther ist ja in De Servo Arbitrio nicht gegen etwas. Er schreibt ja vor allem nicht gegen den freien Willen. Er schreibt ja für etwas, für die Gnade Gottes und für Gewissheit. Und die Frage, wo man diese Gewissheit findet, darüber reden wir in 2 Wochen. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss auch von mir.